da ist die wirklich betrübliche, gefährliche Tendenz, dass sich Queerfeindlichkeit, Antifeminismus und auch Antisemitismus als Brückentechnologien erweisen, als ineinander verschränkte Brückentechnologien, die Milieus zusammenbringen, die normalerweise, wenn man mal genauer hingucken würde, vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben.
Also niemand in der Türkei, also selbst die AKP-Anhänger der Regierungspartei, es würde niemand mehr behaupten, dass die Gerichte in der Türkei unabhängig sind.
Was mich am meisten in Transnistrien fasziniert hat, hinter dieser propagandistischen Fassade leben ganz normale Menschen, von denen viele auch sehr kritisch eingestellt sind dem Regime gegenüber, die das aber nicht offen äußern können.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Heute mit Klaus Lederer über die Rechte und Freiheiten, die queere Menschen in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft haben. Und darüber, wie sie durch den weltweiten Rechtsruck wieder unter Druck geraten. Mit Sabine Küper-Büsch über die Nervosität des türkischen Präsidenten Recep Erdogan und seine massiven Versuche, die türkische Opposition mundtot zu machen. Und schließlich Jelisaveta Landenberger über Transnistrien, eine winzige, international nicht anerkannte pro-russische Enklave zwischen der Ukraine und der Republik Moldau, die als Spielball der Geopolitik gerade zwischen Moskau und Moldau zerrissen wird. Ich bin Kari Gothe und mit mir im Studio sind heute Anne-Britt Arps und Albrecht von Lucke. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo ja, Karin, hallo. Schön wieder hier zu sein.
Und das bei der Hitze. Also bevor wir gleich weitermachen mit den Interviews, möchten wir drei euch wie immer noch unsere Lieblingsartikel aus dem aktuellen Heft, aus dem Juli-Heft vorstellen. Anne-Britt, Albrecht, was sind eure Lesetipps?
Ja, also ich habe eine Empfehlung und zwar den Text von Sonja Pitaranda, Frauenjagd und Überwachung, KI-Brillen als Gefahr. Und darin beleuchtet sie ein Phänomen, das in Deutschland noch relativ jung ist, was uns aber in Zukunft sicher stärker beschäftigen wird, nämlich KI-Brillen. Also mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Brillen, mit denen man sich Informationen aus der Umgebung raussuchen lassen kann, zum Beispiel Nachrichten versenden kann, mit denen man aber auch live aus dem Alltag streamen kann und möglicherweise in Zukunft sogar Menschen in der Umgebung identifizieren kann. Und während sie eben schreibt, dass Tech-Konzerne sich vom Verkauf solcher Brillen hohe Gewinne versprechen, ist der Einsatz schon jetzt sehr problematisch, denn die bedrohen nicht nur die Privatsphäre der Trägerinnen und Träger, sondern auch die Freiheit der Menschen in ihrer Umgebung. Zum Beispiel zeigt sie sehr anschaulich anhand von Influencern und sogenannten Pickup-Artists, die diese Brille als Werkzeug benutzen, um Frauen zu filmen, während sie ansprechen oder auf der Straße belästigen und die dann mit solchen Anmachvideos Millionen Klicks teilweise erzielen, ohne das Wissen und die Zustimmung der betroffenen Frauen. Der Text zeigt das sehr anschaulich und zeigt einfach diese neue und ziemlich gefährliche Entwicklung und weist auch auf die rechtlichen Lücken hin, die es Frauen bislang total schwer machen, gegen solche Übergriffe vorzugehen. Und deswegen kann ich den Text absolut empfehlen.
Sehr schön. Das ist ein wichtiger Text. Meiner ist ein ganz anderer Text. Bei mir kann man sagen, der grandiose ehemalige Zeitfeuilletonist Thomas Assauer beobachtet Wolfram Weimar. Anders als hier die KI für uns beobachtet, also jetzt hier die genaue Beobachtung von Wolfram Weimar. Und das Spannende ist, dass Thomas Assauer deutlich macht, dass hinter dem ganzen Diskurs, der ja vor allem um die unsäglichen Ressentiments und auch Aktionen von Weimar gegenüber gewissen Organisationen, Buchläden und so weiter sich entspannt hat, dass dahinter ein ganz anderes Projekt steckt, nämlich ein durchaus die Religion in Dienst nehmendes Projekt. Also, das ist der Plot. Assauer untersucht Weimars christliches Verständnis, das letztlich ein Verständnis ist, ganz im Spenglerschen Sinne einer großen Dekadenzerzählung, ein Abfall des Christentums und der Versuch, das Christentum in Dienst zu nehmen. Eine Funktionsreligion im Sinne eines starken Staates. Das macht Assauer brillant klar und zeigt eben, was eigentlich hinter dem Gedankengut des oftmals in der Öffentlichkeit ja eher platt daherkommenden Weimars steckt, der aber dahinter durchaus ein vielleicht auch sehr plattes, aber doch sehr instrumentelles religiöses Verständnis hat.
Mein Lesetipp ist der Text von Anne-Britt Arps. Rechte Restauration mit Rissen heißt er. Es geht darin um Chile. Vor ein paar Wochen gab es dort bei der Präsidentschaftswahl einen historischen Rechtsruck. Der neue Präsident José Antonio Kast ist ein extrem konservativer, übrigens auch deutschstämmiger Hardliner. Und er stand der Pinochet-Militärdiktatur nahe. Liebe Anne-Britt, du warst gerade da in Chile. Wie ist denn die Stimmung dort ein paar Wochen nur nach dem Amtsantritt dieses Mannes?
Ja, also Caster ist im März angetreten, mit sehr großem Zuspruch gestartet. Er hatte ja 58% der Stimmen bei der Wahl erzielt und war damit sozusagen der meistgewählte Präsident in der Geschichte des Landes. Und er ist innerhalb der ersten Wochen ziemlich dramatisch in den Umfragen abgestürzt, weil seine Regierung ein ziemlich unprofessionelles Bild abgegeben hat. Also einmal, als die Energiepreise so massiv angestiegen sind durch den Iran-Krieg, hat die Regierung das entschieden, nicht zu stabilisieren, was auch sehr viele Wähler von ihm gerade aus der unteren und Mittelschicht getroffen hat und eben zu großem Unmut geführt hat. Und auch im Bereich der Sicherheit, das war ein großes Wahlversprechen von ihm, die Kriminalität zu bekämpfen. Und da hat seine Sicherheitsministerin, die auch gar keine politische Erfahrung hatte, sehr ungeschickt agiert und konnte keinen Plan vorstellen, wie sie da vorgehen will. Und all das und auch noch viele weitere Dinge haben für großen Unmut gesorgt und auch zu einer ersten Kabinettsumbildung bereits nach 69 Tagen im Amt.
Und kann man vielleicht auch sagen, dass das, also die wachsende Kritik zeigt, dass der Rechtsruck vielleicht doch nicht so stark ist, wie viele befürchtet haben?
Ja, also ich würde sagen, der Rechtsruck ist schon sehr dramatisch, weil das ist die erste Regierung seit dem Ende der Militärdiktatur, die jetzt offen von einem offenen Pinochet-Anhänger angeführt wird. Und die auch eben große erinnerungspolitische Errungenschaften rückgängig machen wird. Zum Beispiel wird das Programm zur Suche nach den Verschwundenen aus der Diktatur einfach abgewickelt. Und es kann sein, dass Diktaturverbrecher sogar begnadigt werden. Also da ist das natürlich ein ziemlicher Einschnitt für Chile. Aber stimmt natürlich, dass viele ihn gewählt haben, weil er konkrete Wahlversprechen erfüllen sollte, zum Beispiel eben die Migration einzudämmen, die viele auch mit der wachsenden Kriminalität verbinden. Das ist natürlich alles die große Erzählung auch von dem Präsidenten und die Wirtschaft anzukurbeln. Und das sehen sie jetzt halt, dass das nicht so gut funktioniert. Und deswegen, ja, also aber, das ist halt relativ volatil. Und es muss sich jetzt halt zeigen, wie Kast schafft, seine sehr neoliberale Politik und autoritäre Politik auch in einer demokratischen Verhältnissen umzusetzen.
Also, und eine letzte Frage habe ich jetzt doch noch, auch wenn das kein Interview werden soll. Wie konnte überhaupt so ein dermaßen offener Pinochet-Bewunderer Präsident werden in einem Land, das ja, wo die Militärdiktatur noch gar nicht so lange her ist?
Das hat damit zu tun, dass die Diktaturzeit nie so richtig gut aufgearbeitet wurde. Also auch unmittelbar nach der Diktatur haben ja 44% der Chilenen dafür gestimmt, dass das Regime weiter besteht. Und Pinochet hat nach dem Ende der Diktatur weiter die Streitkräfte befehligt und war später Senator auf Lebenszeit. Also die Diktatur wurde nie richtig besiegt. Und es gab zwar einen Diskurs des nie wieder, aber die Prozesse gegen die Diktaturverbrecher haben erst 50 Jahre später begonnen und 70% oder so der Verbrechen sind noch gar nicht aufgeklärt. Deswegen ist das einfach, also diese mangelnde Aufarbeitung hat, würde ich sagen, einfach dazu geführt, dass das jetzt wieder möglich ist. Und gerade viele jüngere Menschen haben halt eben auch gar nicht so eine gute Erinnerung mehr an die Diktatur.
Ja, vielen Dank, Anne-Britt. Das war jetzt nur so ein kleiner Teaser sozusagen für deinen Artikel, der wirklich sehr spannend ist und sehr fundiert. Man merkt, dass du da gerade da warst. Mhm. Wer mehr lesen möchte, ist natürlich herzlich aufgefordert, das Heft online zu lesen, zu abonnieren, wie immer.
Ja, und wer es noch genauer wissen will, der möge sich an unserer neuen Sommeraktion beteiligen. Wir haben eine neue Abo-Aktion für einen kühlen Kopf in heißen Debatten, ist sie überschrieben. Und da könnt ihr euch für den ganzen Sommer mit Blättern zu einem sehr günstigen Preis ausstatten. Startet, wenn ihr Lust habt, wenn ihr uns nicht längst abonniert habt.
Ja, bleibt dran für die Interviews und wir drei hören uns nachher nochmal. Sommer, das ist auch die Zeit der Regenbogenparaden, der Christopher Street Days. Der 28. Juni 1969 wird heute weltweit als Beginn der queeren Emanzipation gefeiert. Eine Polizeirazzia in einem schwulen Club in der New Yorker Christopher Street hatte damals die Protestbewegung entfacht. Das ist jetzt schon 57 Jahre her. Und die LGBTQI-Plus-Bewegung hat seitdem vieles erreicht. Aber wie nah sich Fortschritt und Rückschritt bei diesem Thema sind, darüber spreche ich jetzt mit Klaus Lederer. Der ehemalige Berliner Kultursenator ist noch bis September queerpolitischer Sprecher für die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Hallo Klaus.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wenn du jetzt mal überlegst, was wären für dich die drei wichtigsten Meilensteine, die für die queere Bewegung in dieser Zeit erreicht wurden?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass zunächst die Abschaffung des Paragraphen 175 ein solcher Meilenstein ist. In Deutschland gab es ja nicht nur 68, den Aufbruch nach 68, sondern auch den Film von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern ich fasse das mal zusammen, die Verhältnisse machen ihn sozusagen dazu. Und dieser Film war damals, glaube ich, so ein bisschen auf der kulturellen Ebene ein Pendant zu dem, was sich in den USA abgespielt hat, so eine Art Fanal, was dafür gesorgt hat, dass Menschen, die nicht der Heteronorm entsprechen, sich auf die Strümpfe gemacht haben und gesagt haben, wir müssen jetzt hier gemeinsam und kollektiv für unsere Rechte einstehen. Zunächst hat das in der Bundesrepublik mindestens dazu geführt, dass die Nazi-Fassung des 175, die tatsächlich bis Ende der 60er galt, abgeschafft wurde und dann zu einem Jugendschutzparagraphen gemacht worden ist. Was an sich schon wieder Bände spricht, weil dahinter steht immer die Überlegung, dass Homosexuelle oder nicht der Heteronorm entsprechende andere anstecken könnten oder ohnehin eine Tendenz dazu haben, sich an Kindern und Jugendlichen zu vergehen. Das ist etwas, was heute auch wieder in den reaktionären Narrativen bedient wird. Also 175 fiel nicht komplett. Und erst im Gefolge des Einigungsvertrages verschwand der Paragraph 175 dann 1994 aus dem Strafgesetzbuch.
Krass, wie lange das gedauert hat, aber das ist natürlich wirklich ein Meilenstein gewesen.
Das ist ein Meilenstein gewesen, die Entkriminalisierung, noch nicht die Entpathologisierung. Es hat noch lange gedauert, bis Homosexualität, auch Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit aus dem Katalog der Krankheiten der WHO gestrichen worden sind. Deswegen feiern wir immer den 175, also den 17.05. als internationalen Tag zur Erinnerung daran. Ein zweiter wichtiger Schritt war, obwohl ich das damals anders gesehen habe, als es passierte, die Einführung der Lebenspartnerschaft. Und dann war es in der Konsequenz sozusagen die Ehe für alle. Wobei ich jetzt immer sage, man muss ja nicht heiraten, aber es ist.
Aber du bist verheiratet, ne?
Ich bin verheiratet, aber die Tatsache, dass andere etwas dürfen, was wiederum andere nicht dürfen, das ist ja sozusagen schon für sich ein völlig inakzeptabler Zustand. Letzter Meilenstein, ziemlich wichtiger Meilenstein, die Anerkennung des diversen Geschlechtseintrags. Denn die hat letztlich tatsächlich erst dafür gesorgt, dass die Ehe für alle eine Ehe für alle war. Also man könnte ja auch sagen, was geht den Staat an, was Menschen in ihrem Schlafzimmer machen? Man müsste ja überhaupt nicht daran anknüpfen. Aber der diverse Geschlechtseintrag hat eben dann dafür gesorgt, dass tatsächlich jetzt das Geschlecht eine nachrangige Frage ist. Und das ist, glaube ich, zentral wichtig.
Hochinteressant, dass du jetzt auch wirklich drei Rechtsnormen ansprichst. Was wir aber natürlich parallel haben, ist die Entwicklung der Gesellschaft und wie sie darauf reagiert, wie sie die Sachen voranbringt oder vielleicht auch wirklich nachklappert erst in dem Bewusstsein. Ich habe mir vorhin nochmal überlegt, was war so in meiner Erinnerung irgendwie auch was ganz Besonderes. Und du bist ja Politiker. Du warst auch 2001 schon Politiker hier in Pankow, in Berlin-Pankow für die PDS als Klaus Wowereit damals im Wahlkampf, weil er der Spitzenkandidat von der SPD werden sollte, gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Wie hat das dein Leben als Politiker zum Beispiel auch geprägt?
Naja, letztlich ging es darum, aus dem Schrank, aus den Bars, aus den Nischen der Gesellschaft in die Öffentlichkeit zu treten. Und da war Klaus Wowereit nicht der erste, aber schon ein wichtiger Akteur. Ich habe auf den Film von Rosa von Braunheim vorhin schon hingewiesen. In der DDR gab es das Pendant. Übrigens am 9. November 1989 hatte Premiere Coming Out von Heiner Caro. Das war sozusagen der DDR-Schwulenfilm, wenn man so will.
Aber der ging eben in dem ganzen Trubel auch ein bisschen
unter. Der ging ein bisschen unter, was sehr, sehr schade ist. Ich habe ihn auch erst später gesehen, aber er hat zum Beispiel mein Leben auch sehr geprägt. Er hat auch sehr viel mit meinem Coming-out zu tun gehabt oder mit der Art und Weise, wie ich angefangen habe, über mich nachzudenken. Also in der DDR entspannten sich die Dinge so ein bisschen in den 80er Jahren. Das hatte auch damit zu tun, dass AIDS auch in die DDR kam. Man musste sich damit auseinandersetzen. Und es war ja auch eine Zeit, Gorbatschow, Glasnost, Perestroika, in der insgesamt sich die Verhältnisse vorsichtig liberalisierten, bis das alles zusammenfiel dann am Herbst 1989. Im Westen war das schon früher so. Da kam dann eben Alfred Biolek oder eben Habe Kerkeling, Hella von Sinn. Also es war vor allem im Unterhaltungsmilieu.
Wo man vielleicht auch noch so eine gewisse Narrenfreiheit hatte, aber wo es um seriöses Auftreten ging, da hat man das noch nicht so zugestanden.
Noch heute ist die Situation so, dass Menschen, die im Profifußball sind, sich nicht outen.
Ja.
So, es ist also völlig unwahrscheinlich, dass nicht in der Bundesliga irgendwo ein Spieler homosexuell ist.
Also bei Männerfußball, ne?
Männerfußball. Bei Frauen ist es anders, die gehen da ganz, ganz anders mit um. Aber im Männerfußball, im Profifußball ist es nach wie vor No-Go. Es ist noch nicht lange her, dass Act-Out kam. Schauspielerinnen, Schauspieler haben sich geoutet. Also wir sind nach wie vor in einer Situation, wo sowas wie Öffentlichkeit herzustellen immer noch keine völlige Selbstverständlichkeit ist, obwohl natürlich im Großen und Ganzen die Akzeptanz, auch weil Einzelne mutig waren und vorangegangen sind, gewachsen ist. Man kann schon sagen, es ist sicherlich in der Mehrheit der Bevölkerung, Studien sagen das auch, mittlerweile ein akzeptierter Bestandteil der Brandbreite von sexuellen Präferenzen, sexuellen Orientierungen und auch Geschlechtsdiversität.
Das kann man nicht sagen. Wir haben das sogar bei der CDU jemanden. Jens Spahn ist ja nun auch homosexuell.
Genau, genau.
Alice Weidel als Paradebeispiel, das hätte man doch nie gedacht.
Nein, das hätte man nie gedacht.
Das so akzeptiert
gab auch in den 90er Jahren schon Schwule in der CDU, die damit offen umgegangen sind, die sich aber dagegen gewehrt haben, schwule Emanzipationspolitik zu machen. Und Jens Spahn ist es ja sehr wichtig zu betonen, dass er nicht queer sei, sondern schwul. Was schon interessant ist, weil die Tatsache, dass queere Menschen dafür gekämpft haben, dass er, also das ist ein bisschen paradox, dass ich diesen Luxus heute leisten kann, sich sozusagen dieser kollektiven Solidarität zu entziehen und zu sagen, nee, für mich ist das eine Lifestyle-Frage. Ich bin schwul, aber mit queer will ich nichts zu tun haben.
In diese Richtung geht ja auch zum Beispiel die Diskussion, ob man jetzt eine Regenbogenflagge aufhängen sollte oder nicht und an welchem Tag. Ne? Und da hat ja Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, sehr deutlich gesagt, ich gehe davon aus, dass die schwarz-rot-goldene Flagge, die ja das Grundgesetz repräsentiert, im Grunde schon alle mitmeint. Und wozu brauchen wir denn eigentlich noch eine Flagge, die die Rechte von LGBTQI-Plus-Leuten einfordert oder sichtbar macht?
Man kann natürlich die Gegenfrage stellen, warum, wenn Schwarz-Rot-Gold schon alles abbildet, sich die CDU bis heute mit Händen und Füßen dagegen wehrt, jedenfalls große Teile der CDU, dass der Gleichheitsartikel 3 des Grundgesetzes um Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung ergänzt wird. Also dann könnte man vielleicht sogar sagen, hat das eine gewisse Plausibilität, dass alle mitgemeint sind, aber solange das nicht der Fall ist, sind definitiv erstens nicht alle mitgemeint und zweitens, es ist natürlich billig, weil es dann am Ende wiederum so eine Norm schafft und in dieser Norm ist das Abweichende, was ich rechtfertigen muss. Queere Menschen haben unter dem Regenbogen gekämpft, nicht unter der Deutschlandflagge. Und Frau Klöckner ist ja auch nicht ganz ungeschickt. Sie sagt, also am 17.05. am Ei der Hobbit, da hängen wir die Regenbogenfahne am Reichstagsgebäude auf und damit hat es sich und dann brauchen wir es beim CSD nicht mehr tun. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jede noch so kleine Minderheit irgendwie plötzlich beansprucht für sich, dass ihre Flaggen irgendwo aufgehängt werden? Und Friedrich Merz hat sich ja auch nicht entblödet, das zu sagen, der Reichstag ist Parlament und kein Zirkus zählt. Da zeigt sich ein Stück weit natürlich auch, ungewollt sicherlich, aber mit welcher Perspektive, mit welcher Haltung die Leute rangehen. Die frühere CDU-Vorsitzende Frau Kramp-Karrenbauer hat auch wieder im Grunde insinuiert, dass da, wo Homosexuelle unterwegs sind, Kinder gefährdet sind. Also
Friedrich Merz hat das, glaube ich, auch
Friedrich
gesagt.
Friedrich Merz hat damals, das auch mal gesagt.
Damals schon, genau. Als Wovere hat sich geoutet, hat er gesagt, genau. Hauptsache kommt mir nicht zu nah.
Ja, genau. Also man merkt sozusagen, das Ressentiment sitzt tief. Es ist in der Gesellschaft vorhanden. Und was wir in jüngerer Zeit tatsächlich eben erleben, ist, dass die Queerfeindlichkeit sich nicht auswächst. Also nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, die jüngeren Generationen, die mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen sind, dass es Queerness gibt, dass die Heteronorm keine Norm ist, sondern etwas, was man durchaus in Frage stellen kann. Inzwischen zeigt sich, dass gerade unter jüngeren Leuten, unter den 15- bis 24-Jährigen, da wieder ein massiver Anstieg zu verzeichnen ist. Wir nehmen insgesamt einen Anstieg wahr. Wir nehmen wahr, dass sich das mit stark religiösen Konnotationen oder mit autoritär rechten, auch antisemitischen Einstellungen verbindet. Wir nehmen wahr, dass es sich mit Antifeminismus ganz stark verbindet.
Es ist natürlich immer die Angst, auch dass Privilegien in Frage gestellt werden.
Genau, in dem Augenblick, in dem die Norm in Frage gestellt wird, kommen natürlich diejenigen, die merken, dass sie dabei etwas zu verlieren haben. Oder die glauben, dass sie dabei etwas zu verlieren haben und gehen in die Gegenoffensive. Und es ist in der Tat so, dass heute mit affektiver Polarisierung, Steffen Mau, Mitherausgeber der Blätter, hat das als ein Feld beschrieben, in dem sich affektiv polarisieren lässt. Also man kriegt die gesellschaftlichen Probleme nicht in den Griff oder kann sie im politischen System nicht adäquat, rational verhandeln. Also begibt man sich auf Nebenschauplätze und verkulturkampft das Ganze sozusagen. Das erleben wir gerade. Und da ist die wirklich betrübliche, gefährliche Tendenz, dass sich Queerfeindlichkeit, Antifeminismus und auch Antisemitismus als Brückentechnologien erweisen, als ineinander verschränkte Brückentechnologien, die Milieus zusammenbringen, die normalerweise, wenn man mal genauer hingucken würde, vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben.
Also, aber wie erklärst du das? Also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass auch Unternehmen sich mit der Regenbogenflagge geschmückt haben, dass man das Gefühl hatte, die Gesellschaft ist im Wandel, im Aufbruch. Gibt es für dich da so einen Auslöser oder so Momente, wo du merkst, okay, jetzt dreht sich das Ganze wieder?
Ich glaube, dass es nie weg war. Man muss auch an dieser Stelle sagen, ähnlich wie beim Antisemitismus, ähnlich wie bei antifeministischen Haltungen, wir haben es damit zu tun, dass bestimmte Phänomene, die ja auch zur Gesellschaftsdeutung herangezogen werden, nie verschwunden sind, sondern bestenfalls in den vergangenen Jahren weniger sichtbar waren und durch die rechtlichen Erfolge, deswegen habe ich vorhin auch die rechtlichen Erfolge genannt, natürlich auch eine Situation entstand, in der es bei einem insgesamt sehr positiven Blick auf die Zukunft wenig Chancen gab einzuhaken. Aber wir wissen, dass seit der Wirtschafts- und Finanzkrise das Klima härter geworden ist. Wir wissen, dass beispielsweise in Russland Putin, um die Opposition zu spalten, 2012 als erster, muss man sagen, wirklich gezielt Queerfeindlichkeit benutzt hat, als Mittel zur politischen Auseinandersetzung, als Mittel zur Spaltung, der affektiven Aufladung, zur Schwächung seiner Gegner. Das hat sich damals auch als, ja, wir wollen Traditionen hochhalten, wir wollen russische Werte schützen, damit die Gesellschaft weiterleben kann, die russische Gesellschaft, ne, so. Inzwischen ist daraus tatsächlich eine Verfolgung von allem und jedem geworden in Russland, was nur irgendwie in der Nähe einer Betätigung ist, die als queer oder als irgendwie positiv auf queere Menschen bezogene Betätigung angesehen werden kann.
Also wo wir die Social-Media-Verbreitung überall haben, erleben wir auch gerade, dass sich das verstärkt?
Das auf jeden Fall. 2023/24, da hat dann der Oberste Gerichtshof Russlands die internationale LGBTIQ-Bewegung als terroristische Organisation eingestuft. Und danach hagelte es dann Verbotsverfahren gegen alle Netzwerke, gegen alle Strukturen, in denen irgendwie queere Menschen noch miteinander zu schaffen hatten. Wir wissen, dass Trump in der ersten Amtszeit auf der Klaviatur noch nicht so ganz krass gespielt hat, aber seine MAGA-Bewegung schon. Also in den USA sind es vor allem evangelikale oder säkular-nationalistische Rechtsaußenkräfte, die das immer reproduziert haben, die auch versucht haben, genau diesen Triggerpunkt zu bedienen, genau da demokratische Kräfte zu spalten, da irgendwie Ersatzerklärungsmuster, Welterklärungsmuster anzubieten für Krisen.
Dieses extrem christliche Moment ja auch da dran.
Ja, natürlich.
Dass man dann Bücher verbietet zum Beispiel, weil man Angst hat, Kinder könnten davon negativ beeinflusst werden.
Ja, und auch Erwachsene dürfen davon nicht mehr beeinflusst werden. Und wer trans ist, der unter öffentliche Toilette besucht, wird bestraft und wer in den Streitkräften gedient hat, wird entlassen. Und inzwischen hat das Repräsentantenhaus die Gender-Ideologie als ein Sanktionsgesetz erlassen, was dazu geführt hat, dass sämtliche Bildungsinstitutionen, die aus Bundesbudgetmitteln finanziert werden, diese Mittel nicht mehr bekommen, wenn sie irgendwas, was damit zu tun hat, in den Schulen oder in den universitären Einrichtungen lehren.
Wie kommt dann die Querverbindung zu uns? Zum Beispiel das Wort Gender-Ideologie, was du gerade genannt hast. Das ist ja auch ein Wort, was hier auch gerne benutzt wird.
Ja, also die AfD orientiert sich Richtung Kreml. Die findet tatsächlich auch in guter nationalsozialistischer Tradition, muss man an der Stelle sagen, tatsächlich queere Menschen sind volkszersetzend. Das geht bis hin zu dem Vokabular. Man kann sich das Wahlprogramm der sachsen-anhaltinischen AfD angucken. Das ist wirklich finster. Also dass sowas sozusagen hier in einem offiziellen Text einer Partei, die sich anschickt, möglicherweise eine absolute Parlamentsmehrheit zu bekommen, drinsteht, ist erschreckend. Teile der Konservativen orientieren sich eher in Richtung USA. Da sind es Pro-Family-Gruppen, evangelikale Gruppen, aber auch, wie gesagt, säkulare MAGA-Gruppen, die das reproduzieren, die Alt-Right-Bewegung in den USA. Und man muss sagen, dass da auch viel Geld fließt. Jetzt nicht unbedingt hierher, wenngleich auch das passiert. Und natürlich, Putin macht sozusagen digitale Propaganda, das wissen wir, das ist belegt, das ist nachweisbar. Der beteiligt sich natürlich daran, diese Art von Spaltungs- und Affektpolitik zu betreiben. Aber spannend ist auch, dass in Lateinamerika beispielsweise ähnliche evangelikale Gruppen jenseits der Amtskirche, die jetzt Raum gewinnen, auf dem Feld versuchen, affektiv zu polarisieren und die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben in ihrem Sinne. Und auch in Afrika erleben wir den Trend aktuell. In Afrika haben wir eine lange Tradition der evangelikalen Einflussnahme, vor allem aus den USA, aber nicht nur aus den USA. Da sind allein 50 Millionen Dollar in den vergangenen 15 Jahren nach Afrika geflossen, ein großer Teil davon nach Uganda. Da sind die personellen Verflechtungen sogar eng. Man geht gemeinsam zu Gebetskreisen. Und inzwischen erleben wir, und das ist schon einigermaßen bizarr, dass so wie Putin von Russlands Werten redet, wie Trump von Make America Great Again redet, in Afrika wird jetzt von afrikanischen Werten geredet.
Und wobei diese ja gar nicht urafrikanisch sind.
Überhaupt nicht, sondern ursprünglich sind die Gesetze gegen Homosexualität im Gepäck der Missionare, der europäischen Kolonisatoren nach Afrika gebracht worden. So, und jetzt wird auch in Afrika auf dem Rücken queerer Menschen Politik gemacht. Und zwar selbst von Leuten, die hier vor nicht wenigen Jahren noch als linke Hoffnungsträger gefeiert wurden, wie beispielsweise der senegalesische Präsident Faye und seine PASTEF-Partei, die jetzt gerade im Schnellverfahren durchs senegalesische Parlament ein Gesetz gebracht haben zum Schutz afrikanischer Werte, zum Kampf gegen den Neokolonialismus. Also es liest sich ein bisschen wie in einem Postcolonial-Study-Seminar von den Parolen her. Und leider Gottes gibt es in dem politischen Feld hier auch einen blinden Fleck dafür.
Man also das ist natürlich sehen. Genau das Problem, ne? Dass das sobald Kolonialismus auftaucht als Schlagwort, hat die Linke auch ein Problem irgendwie. Ne?
Wir erleben im Augenblick manichäische Weltbilder und autoritäre Zurichtungen nicht nur auf der Rechten. Und wenn Menschen, die sich selbst für progressiv halten, im Grunde sich nicht mehr für die konkreten Bedingungen weder hier noch dort interessieren und nicht mehr die konkreten Akteure im Blick haben, nicht mehr versuchen zu verstehen, wie kommt das eigentlich, ja, dass solche menschenfeindlichen Ideologien dort Platz greifen, wo kommen die her? Zweites Mal reimportiert über evangelikale Vorfeldorganisationen und Pro-Family-Verbände. So. Und trotzdem gibt es hier zum Teil eine Haltung, zum Teil, sage ich ganz bewusst, nicht von allen, die im globalen Süden das Gute sehen und dort im Grunde unterdrückte Kollektive imaginieren, denen man eigentlich alles verzeihen muss, weil sie ihren eigenen Weg zur Emanzipation gehen müssen. Ich hatte solche Debatten wirklich, wo mir Leute erklärt haben, ja, und dann kommt es eben auch mal vor, dass
Schwule an Baukränen aufgehängt oder von Hochhäusern gestoßen werden. Und da ist natürlich ein Punkt erreicht, wo ich sage, wenn selbst Linke anfangen, auf dieser autoritären Schiene mitzumachen, wenn sie die Errungenschaften denunzieren als westliche Freiheiten, die als sinistre Pläne ersonnen wurden, um die Massen sozusagen zu sedieren und von der Revolution abzuhalten, jetzt im globalen Süden anfangen, die unterdrückten Kollektive zu imaginieren und offenbar dort die hierzulande inzwischen obsolete Revolutionshoffnung wieder aufkeimen sehen. Da kann ich echt nur sagen, wir machen dann die autoritäre Drecksarbeit der Rechten.
Und es kommen natürlich auch zu den identitätspolitischen Grabenkämpfen dann einfach. Ne? Also die Minderheiten werden hier gegeneinander ausgespielt.
Es ist furchtbar und es ist natürlich besonders furchtbar, wenn man sieht, wie gefährlich, wie prekär, wie fragil die Errungenschaften sind und eigentlich immer waren. Wenn man genau hinguckt, sieht man, da gibt es keine lineare Fortschrittsgeschichte, schon gar keine abgeschlossene. Dass in einer solchen Situation Linke nichts Besseres zu tun haben, als einen Begriff, der mal gegen eine Norm gerichtet war, jetzt selbst im Grunde zu normieren, identitär zu verhärten und als Abgrenzungsbegriff, auch als Kampfbegriff, selbst gegen Menschen aus den eigenen Reihen zu benutzen. Also ich kenne Kreise, in denen ist schwuler Mann ein Schimpfwort. Und das ist dann eben genau wieder der Punkt, da liefert man Leuten wie Jens Spahn auch noch die richtige Vorlage dafür, seine Verabschiedung aus der Solidarität, er war ja nie drin, er musste sich nicht verabschieden, aber die Aufkündigung oder die ostentative Verweigerung der Solidarität mit anderen Unterdrückten, wie er ist. Solchen Leuten liefert man natürlich damit eine Steilvorlage.
Wie siehst du deine eigene Rolle dabei? Also du hast ja lange Politik gemacht, aber du bist jetzt nicht in erster Linie bekannt als Queer-Politiker, ne?
Nee, das hat auch was damit zu tun, dass sich andere nicht gefunden haben, die sie machen. Ich hätte ja immer auch gesagt, ja, also queere Emanzipation ist nicht nur eine Angelegenheit der Queers, sondern so genau wie feministische Emanzipation nicht nur eine Angelegenheit von Frauen ist. Genauso wenig wie beispielsweise der Kampf gegen Antisemitismus nur eine Veranstaltung ist, die Jüdinnen und Juden betrifft. Aber eigentlich hat mich Queerpolitik die gesamte Zeit dann doch immer wieder begleitet, ohne dass ich der Ansicht bin, dass es ein Feld ist, was abgekoppelt und losgelöst von anderen Themenfeldern zu behandeln ist.
Aber es wird ja jetzt so behandelt, ne? Ärgert dich das?
Ja, mich ärgert es einerseits, dass es so behandelt wird, dass es nicht als Bestandteil einer universalen und emanzipatorischen Menschenrechtspolitik, das ist ja mehr als nur formalistisches Rechte verschaffen, da muss man immer auf die Umsetzungsfragen schauen, da muss man immer auch gucken, dass natürlich Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen ganz anders von Diskriminierung betroffen sind, dass auch Diskriminierungsmerkmale zusammenkommen und dennoch, es ist in der Tat so, entweder man lehnt sich zurück und sagt, das ist gar nicht mehr nötig und die sind sowieso so laut und die sind ja schon überall und die sollen sich jetzt mal nicht beschweren und mal Ruhe geben, oder aber man auch in linken Kontexten sagt, nur um irgendwie um so banale bürgerliche Freiheitsrechte zu kämpfen, lohnt es nicht. Sondern wenn, dann müssen wir sozusagen die ganze Gesamtscheiße, hätte Marx gesagt, vom Hals schaffen. Und dann sind auch alle frei. Ja? Und die Zuspitzung des Ganzen ist dann, wenn Palästina frei ist, sind wir alle frei. Da muss man da nicht mehr über konkrete Unrechtssituationen, man muss nicht mehr über Solidarität reden.
Man macht es sich einfach sehr einfach.
Man macht es sich sehr einfach, aber man kann sich dabei super gut fühlen.
Du hast doch eingangs drei Meilensteine genannt. Was müsste jetzt als nächstes passieren, damit ein Gesetz die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen vor sich her treibt?
Also ich glaube, wir kriegen nicht einfach wieder so eine Dynamik hin, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Es gibt noch sehr viel zu tun und natürlich wäre eigentlich auch fällig, den Artikel 3 des Grundgesetzes entsprechend zu ergänzen. Nun zeigt sich, dass wir möglicherweise in eine Situation kommen, wo dafür überhaupt keine Mehrheiten von demokratischen Kräften mehr zu mobilisieren ist. Dann kommen wir irgendwann möglicherweise in eine düstere Situation, nämlich dass eine Partei, die an der NS-Bevölkerungs- und Biopolitik unmittelbar anknüpft, eine Sperrminorität hätte, um diese Veränderungen zu verhindern. Und natürlich für queere Menschen finde ich also erstmal wieder zu Beginn Solidarität untereinander zu entwickeln und nicht sofort zu finden, warum der die anderen diese Solidarität gerade nicht verdient haben. Das ist am unseligsten, dass es insbesondere jüdische Menschen hierzulande trifft. Das finde ich ziemlich bestürzend angesichts der Tatsache, dass Queerpolitik sich ja oftmals als progressiv, als emanzipatorisch verstanden hat. Und natürlich braucht man viel größere Allianzen. Also wenn man nicht anfängt, sich für die Belange anderer zu interessieren, dann muss man auch nicht davon ausgehen, dass die anfangen, sich für die eigenen Belange zu interessieren.
Herzlichen Dank, Klaus Lederer.
Schönen Dank, dass ich hier sein konnte.
In der Türkei wirkt die Demokratie immer mehr wie eine Fassade. Immer dreister geht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Opposition vor, um seine Macht zu sichern. Sein größter Konkurrent, der beliebte ehemalige Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, sitzt seit mehr als einem Jahr in Haft. Jetzt wurde auch der Chef der Oppositionspartei CHP abgesetzt und mit einem Nachfolger nach Erdogans Geschmack ausgetauscht. Mit Sabine Küper-Büsch spreche ich jetzt über die Erosion der türkischen Demokratie. Sie ist Filmemacherin, lebt und arbeitet in der Türkei. Hallo Sabine.
Hallo Karin.
Das waren ja dramatische Szenen, ne? Als der bisherige Chef der Oppositionspartei CHP Özgür Özil abgesetzt wurde. Özil marschierte aus Protest mit tausenden Anhängern zum Parlamentsgebäude, kletterte auf Wasserwerfer, rief zum Widerstand auf. Wie hast du das erlebt?
Ja, als eine ehrlich gesagt sehr überraschende Eskalation. Die Absetzung entsprang ja tragischerweise einem innerparteilichen Konflikt innerhalb der größten Oppositionspartei CHP. Das gibt da zwei Lager. Özel repräsentierte die junge Generation im Verbund mit Ekrem İmamoğlu, die auch die Partei seit 2023 ein bisschen umgebaut haben. Und innerhalb der CHP war ein Verfahren wegen angeblicher Delegiertenbestechung losgetreten worden. Das Ganze ähnelte auch so ein bisschen einem absurden Theater. Also erstmal, ne, also die gerichtliche Absetzung eines Parteivorsitzenden und dann vor allem aber auch die Wiedereinsetzung des früheren Vorsitzenden, Kemal Kılıçdaroğlu. Er sieht sich als der zurücklegitimierte Parteivorsitzende. Die Gerichte haben entschieden und ich bin wieder Vorsitzender. Also das ist, sage ich mal, auch ein Verhalten, was komplementär tatsächlich zum Staatspräsidenten steht. Was ich gleichzeitig unglaublich spannend momentan finde, ist, dass die Bevölkerung das auch so wahrnimmt und ganz negativ auf die, sage ich mal, Repressionsapparaturen reagiert. Ja, also niemand in der Türkei, also selbst die AKP-Anhänger der Regierungspartei, glaube ich, es würde niemand mehr behaupten, dass die Gerichte in der Türkei unabhängig sind.
Kann man wirklich auch sagen, dass die Justiz eigentlich zu einem politischen Instrument geworden ist?
Das ist das Problem, was wir jetzt eigentlich 10 Jahre nach diesem gescheiterten Militärputsch haben. Also wenn man ein bisschen, das analysiere ich auch in meinem Text in den Blättern, wenn man sich dieses Zeitfenster anschaut, hat Präsident Erdogan eigentlich zu einem Zeitpunkt 2015, nachdem er das erste Mal wirklich eine Wahlniederlage hatte, zur Kenntnis nehmen müssen. Also vor allem die CHP, aber auch die pro-kurdische Partei, hatten ihm die absolute Mehrheit gekostet. Und dementsprechend kam 2016 dieser gescheiterte Militärputsch. 10 Jahre ist das jetzt her. Und danach fing eben so eine systematische Kriminalisierung aller ihnen gefährlich werdenden politischen Gegner an und auch eine sukzessive, im Grunde ein Rückbau der Kontrollinstanzen im Staatsapparat. So, also alle, sag ich mal, durch Gewaltenteilung in funktionierenden Demokratien, funktionierenden Instanzen wurden im Grunde von regierungsnahen Leuten besetzt. Vor allem eben der Justizapparat war da besonders wichtig und eben die Einführung des Präsidialsystems. Das war im Grunde auch eine Folge des Putsches oder der verhinderte Putsch wurde also in der Türkei so orchestriert und emotionalisiert. Und damals, ehrlich gesagt, hat leider die Oppositionspartei CHP das auch mitgetragen. Also die Gülen-Bewegung und die kurdische Bewegung waren also vor allem im Fokus eigentlich der Dämonisierung zu dem Zeitpunkt. Und alle haben im Grunde für das Präsidialsystem gestimmt danach, inklusive auch der Kılıçdaroğlu-Fraktion. Und im Grunde ist das, was jetzt heute passiert, eine Folge davon.
Also Erdogan hat es in den letzten 10 Jahren im Grunde geschafft, den Staat so umzubauen, dass er sich da gut an der Spitze halten kann. Aber so ganz sicher kann er sich ja doch nicht sein, ne? Weil seine Amtszeit endet 2028. Und dass er jetzt doch so hart gegen die CHP vorgeht, ist das nicht auch ein Zeichen von Nervosität?
Natürlich schwindet mittlerweile die Popularität dieses doch auch korrumpierten autokratischen Systems, weil so wenig Leute davon profitieren. Das hat vor allem einfach mit der katastrophalen Wirtschaftslage auch zu tun. Der Gesellschaftsvertrag des Präsidenten bestand von Anfang an und in den ersten 20 Jahren ist er jetzt an der Macht, in den ersten 10 Jahren hat die AKP ja tatsächlich auch infrastrukturell und so weiter gute Arbeit geleistet und hat auch ein Wirtschaftswachstum erzeugen können, hat auch wirklich tatsächlich infrastrukturell in Istanbul viel geleistet. Aber gleichzeitig gab es eben einen Umbau in diesem ganzen Günstlingsnetzwerk, was auch wahnsinnig kostspielig ist und wo man sich eben auch auf nicht nachhaltige Gewinnvermehrungsmechanismen verlassen hat. Sehr stark der Bausektor, aber irgendwann ist dann auch mal ein Zenit erreicht. Man kann nicht alles verbetonieren. Und gleichzeitig ist das nichts, was breiten Bevölkerungsschichten langfristig zugutekommt. Momentan ist ein ganz stark wachsender Wirtschaftssektor die Rüstungsindustrie. Aber da profitieren dann noch weniger Menschen von. Also,
das heißt, er ist beschäftigt damit, Pfründe zu verteilen?
Er ist beschäftigt damit, Pfründe zu verteilen. Das klappt momentan nicht mehr und dementsprechend wird auch die Autokratie nicht mehr akzeptiert. Also die früher, wer von dieser sultanshaften Regierungsart profitiert hat, hat vieles toleriert. Aber mittlerweile, also zum Beispiel die Absetzung jetzt oder die gerichtlich entschiedene Absetzung der GHP-Führung und die Einsetzung der alten Parteiführung, haben tatsächlich 61% bei Umfragen jetzt aller Türken abgelehnt und selbst die Hälfte der AKP-Anhänger. Ja, also jeder zweite AKP-Anhänger war dagegen. Das bedeutet, das ist mittlerweile eben eine Form von Autokratismus, die keinen Hintergrund in der Bevölkerungszustimmung hat. Und dementsprechend ist natürlich für Präsident Erdogan 2028 ist eben diese Schicksalswahl für das Präsidentenamt. Und er hatte, nachdem er Ekrem İmamoğlu im Grunde ins Gefängnis geschickt hatte, gehofft, dass eine Möglichkeit kommt, eine Neuwahl auszurufen. Weil also nach dem türkischen Wahlsystem, wenn die zweite Amtszeit des Präsidenten nicht erfüllt ist, könnte er theoretisch nochmal antreten. Nur momentan hat er keine Basis, diese Wahl zu gewinnen.
Das heißt, er muss erst seine politischen Gegner erstmal
zum Schweigen bringen. Ja, und ihm nützt natürlich wahnsinnig diese Fragmentierung innerhalb der GHP. Also dieser Machtkampf, der da momentan weiter schwelt. Die Umfragewerte sind momentan insgesamt schlecht. Also die Bevölkerung reagiert auf diese autokratischen Maßnahmen, sowohl in Bezug auf Erdogan, aber auch in Bezug auf die GHP. Und der Kılıçdaroğlu ist momentan eben auch eine stark umstrittene Figur. Und dementsprechend ist momentan eine allgemein negative Stimmung, was jetzt die Befürwortung in der Bevölkerung steht und auch die Prognosen im Grunde. Ne? Also welche politische Führung wollen wir haben? Ja, momentan gibt es im Grunde eigentlich nur Autokraten, ist so die allgemeine Stimmung.
Sehr eindrücklich waren ja die Gezi-Proteste vor 13 Jahren. Da hofften viele, dass die Türkei demokratischer und offener werden könnte. Aber seit der Niederschlagung ist es ja eigentlich noch schlimmer geworden. Und wenn du jetzt sagst, die Zivilbevölkerung, die Bevölkerung überhaupt ist total kritisch. Was heißt das? Oder kann da vielleicht auch wieder was draus entstehen, ein Protest?
Also momentan ist ein solches Aufbegehren, wie wir das zu den Gezi-Protesten erlebt haben, praktisch nicht möglich. Aber gleichzeitig hören die Leute trotzdem auch nicht auf zu protestieren. Trotz ganz, ganz, ganz, ganz viel Repression. Und auch die politischen Bewegungen sind nicht verschwunden. Das finde ich bemerkenswert. Ob das jetzt die Umweltschützer sind, ob das die Frauenbewegung ist, ob das die LGBTIQ-Plus-Bewegung ist, ob das die Tierschützer sind. Also alle sind im Grunde, auch wenn ich als Journalistin einen Ansprechpartner suche, ist das ganz einfach, die zu finden. Nur wenn man hingeht, hört man erstmal, wie viele Leute im Gefängnis sitzen, wie viele verprügelt worden sind auf Demonstrationen.
Also das Regime geht ja inzwischen auch gegen Universitäten vor, ne? Gegen Studierende. Also zumindest wurde auf Social Media wurden da Bilder gezeigt.
Das ist ein Feld, wo die Regierung sich wahnsinnig unbeliebt gemacht hat. Weil parallel zur Absetzung der GHP-Führung hatten sie auch die private Bilgi-Universität für 4 Tage geschlossen, per Präsidentendekret. Das ist nun bekannterweise auch noch eine Privatuniversität, die sowohl progressive als auch konservative Studierende immer integriert aufgenommen hat. Es gab ja sehr, sehr lange Kopftuchverbot an den türkischen Universitäten und einen großen Streit darüber. Und ein Zugwert der AKP war eigentlich immer, dieses Kopftuchverbot an Universitäten zu verbieten, damit eben alle Frauen, ne, und auch konservative Frauen natürlich, Zugang zu Hochschulen haben. Und die Bilgi-Universität steht eigentlich und stand eben dafür, dass sie sich daran nie beteiligt hat und immer Studierende mit Kopftüchern aufgenommen hat. Interessant, die Holding, die Bilgi-Universität besitzt, das ist sehr verbreitet in der Türkei, Großkonzerne besitzen entweder Museum oder eine Universität oder beides. Aber die Can Holding ist eigentlich aus dem konservativen Lager, aber offensichtlich nicht mehr im Gleichgang mit Erdogan. Deswegen hat man auch in dem Konzern schon Treuhänder, wie man das ja auch in Stadtverwaltungen macht, Treuhänder eingesetzt und dann eben versucht, autokratisch diese Uni zu schließen. Dann gab es so viel Gegenwind. Und ich muss sagen, auf dem Campus, ja, diese Universität zeichnet sich auch wirklich dadurch aus. Alles ist sehr modern. Auch da spielt sich eigentlich das ab, was in der Gesamtgesellschaft funktionieren könnte. Zivilisiertes Zusammenleben zwischen verschiedenen politischen Lagern funktioniert da. Und die Polizei ist also nicht nur auf die GHP-Führung in ihrer Parteizentrale mit Tränengas und Wasserwerfern losgegangen, sondern auch auf diese 20-Jährigen an dieser Universität. Und auch wenn man das in türkischen Medien nicht sieht, aber in den sozialen Medien sah man es, sodass sich da also unisono durch alle politischen Lager alle Menschen drüber aufgeregt haben. Ja, das kann nicht sein. Und wirklich, man sah da harmlose junge Leute mit tränenden Augen und von Wasserwerfern durchnässt, die nur gesagt haben, wir möchten unsere Uni wieder haben. Und da konnte sich also selbst Erdogan auch nicht durchsetzen. Und nach 4 Tagen wurde die Bege-Universität wieder eröffnet, aber auch wieder mit Präsidentendekret. Das muss man sich dann halt auch klar machen, wie weit die exekutive Gewalt mittlerweile dort in einer Hand gebündelt ist. Und das ist doch dann etwas, was doch offensichtlich den Bogen mittlerweile überspannt.
Also ich frage mich, wo du das so erzählst, was macht das mit den Leuten, wenn die da protestieren und wenn sie auch große Gefahr eingehen bei ihren Protesten, dass sie im Grunde total wenig Aufmerksamkeit oder Solidarität erfahren von Seiten der Europäischen Union zum Beispiel. Also wir haben ja jetzt den NATO-Gipfel in ein paar Tagen in Ankara und weder die EU noch die NATO-Mitglieder haben sich groß dazu geäußert, wie Erdogan nach innen sich verhält.
Ja, ich würde sagen, das löst Enttäuschung aus und Resilienz. Die meisten Oppositionellen sind es nicht anders gewöhnt, jetzt seit längerer Zeit. Ich würde sagen, in den 2010ern war die EU tatsächlich als positive Instanz wahrgenommen worden. Die NATO nie, weil ich sag mal so, ja, die strategische Bedeutung der Türkei hat da nie Demokratie gefördert. Und ich sag mal so, ne, also diese Rolle auch im Grunde in Syrien, Iran, Irak, haben sehr lange das autokratische Regieren von Erdogan außenpolitisch gestützt. Also alle schweigen in Bezug auf die autokratischen Entwicklungen in der Türkei, weil man sie als strategischen Partner, was die Flüchtlingskrise, aber auch eben die momentane Krise mit dem Iran und Syrien und so weiter betrifft, herrscht das Schweigen. Was ich aber witzig finde, ist, dass jetzt vor dem NATO-Gipfel tatsächlich in Ankara jegliche Form politischer Versammlung, also selbst eine Pressekonferenz oder Vereinstreffen verboten worden sind per Gouverneursbeschluss. Das heißt also, ein Gipfel eines Militärbündnisses, was irgendwie Demokratie und westliche Werte verteidigen möchte, löst erstmal aus, dass die Demokratie in dem Land, wo das Treffen stattfindet, untersagt ist, ja. Das ist schon etwas, was man sich immer wieder klar machen muss. Das ist absurd.
Zweifelhaftes Signal, Zweifelhaftes was man da sendet. Signal.
Und ich finde es super, dass man sich in der Türkei trotzdem nicht davon unterkriegen lässt. Es gibt ja auch noch den Klimagipfel im November in Antalya. Da bin ich ja schon mal gespannt. Weil momentan eben auch der Druck auf die, ja, ähnlich wie in den USA, ja, Klimagegner sind momentan nicht gefragt. Die dürfen bestimmte Dinge nicht thematisieren. Und ähnlich ist es in der Türkei auch. Also inklusive eines dubiosen Tötungsdeliktes an einem Dokumentarfilmer. Also Dinge, die wirklich massive Menschenrechtsverletzungen andeuten, sag ich mal so. Bewiesen ist das nicht. Aber ja, und da bin ich auch mal gespannt. Also was passiert eigentlich, ne? Also dieser Klimagipfel in Antalya und auch jetzt die NATO-Konferenz, dass gleichzeitig die politischen Realitäten in der Türkei so wenig vorkommen, ist eben sehr widersprüchlich.
Du hast gerade diese Schikanen angedeutet, die auch Dokumentarfilmern drohen können. Du bist ja nun sehr lange auch schon in der Türkei. Gibt es für dich so einen Moment, wo du für dich festgelegt hast, dann gehe ich auch weg?
Ich habe die Türkei, ich bin ja jetzt 30 Jahre hier, ja, immer als persönlich wahnsinnig inspirierend erlebt. Und es ist auch mittlerweile meine Wahlheimat. Und ich finde diese Resilienz sehr, sehr bemerkenswert. Und ich sage mal so, das macht es nicht einfach. Teilweise ne, Dinge weiterzuführen. Ich arbeite eben sehr viel im Kulturbereich, der lange so eine Oase der Aufmüpfigkeit war. Und mittlerweile ist es eben einer der Bereiche, die sehr stark sanktioniert wird. Aber gleichzeitig, ehrlich gesagt, wenn alle weggehen, ist das auch eine traurige Wirklichkeit. Und ich glaube eben doch auch immer noch sehr stark an europäische Werte und auch, dass die Türkei dazugehört. Auch wenn sie das regierungspolitisch nicht ist, bedeutet ja nicht, dass man die Zivilgesellschaft allein lassen muss. Das hält mich eigentlich hier auch sehr stark. Und das ist auch gar kein Opfer, weil die Leute so beeindruckend sich immer noch für die richtigen Dinge einsetzen und türkeiweit auch mit sehr, sehr, sehr schwierigen ökonomischen Realitäten kämpfen, einfach nicht aufgeben. Das finde ich großartig.
Danke, Sabine Küper-Büsch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, lest den Artikel.
Tschüss.
Tschüss. Die Osteuropa-Expertin Jelisaweta Landenberger ist jetzt hier bei mir im Studio. Und für dieses Gespräch würde ich jetzt sehr gerne eine Weltkarte einblenden. Denn wir sprechen über einen Landstrich, der sehr klein und wenig bekannt ist, aber geopolitisch hochinteressant: Transnistrien. Es ist ein 200 Kilometer langer und nur 2 bis 20 Kilometer breiter Streifen am östlichen Rand der Republik Moldau an der Grenze zur Ukraine. Und dieses kleine Gebiet hat sich in den Wirren der Auflösung der Sowjetunion damals nach 1990 für unabhängig erklärt, wird aber von keinem anderen Staat auf der Welt anerkannt. Jelisaweta Landenberger ist vor kurzem dort gewesen und hat für die Blätter jetzt darüber geschrieben. Hallo Jelisaweta.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass du da bist und ich freue mich ja, dass du darüber berichten kannst. Die wenigsten von uns waren schon in der Gegend. Was hat dich da vor allem gereizt, dorthin zu fahren?
Die Republik Moldau, das ist ein EU-Beitrittskandidat und Transnistrien ist einfach nicht von den moldauischen Behörden kontrolliert. Also es ist ein Streifenland, der nicht unter der Kontrolle Chișinăus steht. Und das fand ich erstmal faszinierend. Also wie leben die Menschen dort in diesem nicht anerkannten Land, wo immer noch russische Truppen stationiert sind?
Warum sind da russische Truppen stationiert und wie kam das historisch überhaupt dazu, dass dieser Streifen da so eine Unabhängigkeit deklariert?
Transnistrien hat sich 1990 abgespalten vom Rest der damals noch Sowjetrepublik Moldau. Und zwar, weil die Menschen dort eine Wiedervereinigung Moldaus mit Rumänien befürchtet haben. Was tatsächlich wirklich im Raum stand. Denn Moldau und Rumänien vereint eine gemeinsame Geschichte und auch eine gemeinsame Sprache, das Rumänische. Transnistrien ist aber ein bisschen anders geprägt. Also die Bevölkerung besteht etwa zu einem Drittel aus Moldauern, zu einem Drittel aus Russen und zu einem Drittel aus Ukrainern. Das spiegelt sich dann auch in den drei Amtssprachen wieder: Moldawisch, Ukrainisch und Russisch, wobei Russisch de facto die dominante ist. Das wurde eben im späten 18. Jahrhundert erst so richtig kolonisiert von Russland und auch nachhaltig geprägt durch Russlands Kolonialpolitik. Und entsprechend auch industrialisiert, neu bebaut. Viele sind auch aus anderen Teilen der Sowjetunion dorthin eingewandert.
Freiwillig eingewandert oder war das auch eine Strategie, diese Gegend zu besiedeln?
Sie wurde natürlich gezielt besiedelt, weil sie kaum bewohnt war. Ja, also es wurden neue Städte gegründet. Tiraspol, die Hauptstadt, ist eben auch im Zuge dieser russischen Kolonialpolitik Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt erst entstanden. Vielleicht nochmal zurück zur Geschichte. Also 1990 die Abspaltung, das wurde von Chișinău nicht anerkannt. Es kam dann immer wieder zu Konflikten und 1992 dann wirklich zu einem Krieg. Und dann gingen im Endeffekt die Separatisten in Transnistrien siegreich hervor. Sie haben die Kontrolle behalten über Transnistrien, aber das war nur möglich durch die Unterstützung der russischen Truppen, die dort noch aus den sowjetischen Zeiten verblieben waren und dann sich aber den Separatisten angeschlossen haben und die unterstützt haben.
Und seither ist quasi auch diese sprachliche Trennung da. Das heißt, die einen schreiben kyrillisch, die anderen lateinisch. Und die Zugehörigkeit eher Richtung Europa in die eine Richtung und das andere ist eher die Annäherung an Russland. Aber die Lage ist ein bisschen komplexer, weil auch Moldau nicht so ganz eindeutig mehr Richtung Europa tendiert, oder?
Ja, genau. Also es waren immer Schicksalswahlen, eigentlich die vergangenen Wahlen. Also im Herbst 2024 wurde ein Referendum durchgeführt über die Verankerung des EU-Beitritts in die moldauische Verfassung. So, und da siegten die Ja-Stimmen nur sehr, sehr knapp. Also ich war damals auch in Chișinău und habe das live mitverfolgt. Und die Stimmung war wirklich sehr nervös, sehr angespannt, weil bis zuletzt nicht klar war, ob das Ja- oder das Nein-Lager gewinnt. Und im Endeffekt haben die Stimmen der Diaspora entschieden, also der Auslandsmoldauer, die in den Wahllokalen in den anderen Ländern abgestimmt haben.
Das heißt also, auch in Moldau ist die Stimmung nicht unbedingt so pro-europäisch, wie das vor ein paar Jahrzehnten noch war, direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ist das auch der Grund, warum Russland weiter an Transnistrien festhält? Weil es auf diese Weise ja auch noch Einfluss nehmen kann auf die moldauische Gesellschaft?
Ja, Russland versucht massiv Einfluss zu nehmen auf Moldau. Dann ist natürlich die Frage mit dem Ei und der Henne, also was war zuerst, die prorussische Stimmung in Moldau oder Russlands Einflussnahme? Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Also die Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden, aber verstärkt nochmal die prorussischen Einstellungen in der Bevölkerung. Und Transnistrien ist eben nur einer der Hebel. Was ja ganz interessant ist, ist, dass Russland Transnistrien auch nicht als Staat anerkennt. Also man fragt sich ja, wieso? Es könnte doch, wenn es der Satellit Russlands ist, auch sagen, dass es Teil der Russischen Föderation.
Dann hätte man quasi den Fuß in der Tür. Das wäre ja so eine Enklave, so wie Kaliningrad. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Also Transnistrien wird in der Schwebe gelassen.
Genau, und das ist eben auch strategisch ganz sinnvoll für Russland. Also dieses Ungewisse, das erschwert ja auch den EU-Beitritt der Republik Moldau. Also was passiert dann mit diesem Territorium, das nicht unter der Kontrolle Chisinaus steht?
Also was ist das eigentliche Interesse Russlands an Transnistrien? Es bringt ihnen ja weder wirtschaftlich noch politisch irgendwas.
Ja, politisch vielleicht schon, weil das natürlich Teil dieses Projekts der Wiedergroßwerdung Russlands ist, ja, was Putin auch vorschwebt mit seiner Invasion in die Ukraine, was ihm auch vorgeschwebt hat bei den Tschetschenienkriegen und dann auch bei den Kriegen in Georgien, dass der Kreml wieder den Einfluss von früher zurückgewinnen möchte. In dieser Linie ist auch die Politik in Moldau zu sehen.
Und jetzt ganz vor kurzem hat Russland ja auch angekündigt, dass die Menschen in Transnistrien sehr leicht und sehr schnell einen russischen Pass bekommen können. Weil das ist ja auch das Problem. Wenn du ein Land bist, was keine Anerkennung hat, dann erkennt doch niemand deine Pässe an. Das heißt, transnistrische Pässe sind wertlos und die Leute dort müssen entweder moldauisch sein oder russisch. Und jetzt hat Putin gesagt, wer möchte, kann diesen russischen Pass sehr leicht bekommen. Was bedeutet das eigentlich?
Also die meisten Transnistrier, die haben tatsächlich paradoxerweise, könnte man sagen, die moldauische Staatsbürgerschaft. Weil, wie du korrekt gesagt hast, man kann mit diesen Pässen aus Transnistrien nicht reisen. Also selbst zum Beispiel der Präsident Transnistriens braucht einen moldauischen oder einen anderen Pass, um reisen zu können, um das Land verlassen zu können. Und die russische Staatsbürgerschaft haben auch schon einige. Andere haben die rumänische, die bulgarische Staatsbürgerschaft. Das sind alles beliebte Staatsbürgerschaften in Transnistrien. Aber die russische, das ist natürlich nochmal ein Zeichen, ja, also dass Putin das jetzt nochmal erleichtert. Und man vermutet auch, oder es ist naheliegend, dass damit dann auch mehr Soldaten für die russische Armee rekrutiert werden sollen. Mehr das heißt, Staatsbürger, mehr potenzielle Soldaten für Putin.
Aber im besetzten Teil der Ostukraine hat ja Russland auch vor der Invasion schon russische Pässe verteilt. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Strategie. Kann man sich vorstellen, dass da auch ein langfristiges Denken dahinter steht, dass Putin dann irgendwann sagt, das sind russische Staatsbürger, die müssen wir schützen?
Ja, sicher. Das ist auch Teil der Logik. Aber glücklicherweise gibt es eben zu Transnistrien bislang keine Landverbindung. Also zwischen Russland und Transnistrien liegt noch die Ukraine. Aber das war tatsächlich zu Beginn des Angriffskriegs eine große Angst, dass Russland über den ukrainischen Süden weiter vorrücken würde, Odessa einnehmen würde, dann nach Transnistrien gelangt und von dort eine Invasion in die Republik Moldau starten würde. Also diese Befürchtung hatten sehr, sehr viele Menschen in Moldau. Und jetzt scheint sie wieder ein bisschen ferner zu liegen, einfach weil Russland eben nicht so weit gekommen ist, glücklicherweise. Aber natürlich gibt es noch diese Unsicherheit. Also was ist, wenn die ukrainische Armee verlieren sollte? Aber generell ist jetzt natürlich die Befürchtung größer, dass Russland weiter mit dem hybriden Krieg, den es führt, Einfluss nehmen wird.
Du hast jetzt gerade die östliche Seite angesprochen, die Ukraine. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, vor allem seit der russischen Invasion in die Ukraine. Was du eben gesagt hast, dass die Transnistrier auch teilweise Ukrainer sind. Das heißt, für Transnistrien ist es auch nicht so leicht, in dem Konflikt sich zu positionieren, oder?
Ja, ich war im September bei der Militärparade zu Ehren 35 Jahren Pridnestrowische Moldawische Republik, so der offizielle Name Transnistriens, also die Selbstbezeichnung. Und paradoxerweise fiel da kein einziges Mal das Wort Krieg oder auch Russland. Ja, also man hat wirklich versucht, diesen Elefanten im Raum zu ignorieren und so zu tun, als sei alles gut, obwohl man eben an ein Land im Krieg grenzt und eine sehr lange Grenze hat und eben auch viele ethnische Ukrainer im Land. Aber zum Beispiel ist es auch verboten, ukrainische Symbolik dort zu zeigen. Der Krieg, der wird einfach nicht angesprochen, weil natürlich die Menschen dort auch erstmal kein Interesse haben, Teil dieses Kriegs zu sein, aber vor allem die politische Führung kein Interesse daran hat. Und die Politik ist ganz eng verwoben mit einem Oligarchen, Viktor Gushan.
Der Sheriff, ne?
Ja. Viktor Gushan, dem das Sheriff Holding gehört und der quasi fast die gesamte Wirtschaft Transnistriens kontrolliert. Und es ist natürlich nicht in seinem Interesse, Teil eines Krieges zu werden. Das würde sein Business kaputt machen.
Aber natürlich, die Menschen haben auch kein Interesse daran, in den Krieg hineingezogen zu werden. Das versteht man ja auch, und vor allem da auch diese personellen Verbindungen in alle Richtungen noch sind. Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Ukraine kommen. Also das Interessante ist ja, dass Russland Transnistrien ja auch die ganzen Jahrzehnte gestützt hat, wirtschaftlich, also nicht nur durch militärisches Personal, sondern eben auch wirtschaftlich, indem Gaslieferungen durch die Ukraine nach Transnistrien gingen. Das ging sehr lange und offensichtlich hat Transnistrien noch nicht mal was dafür bezahlt für dieses Gas. Mit Beginn des Krieges änderte sich das natürlich und dann hat die Ukraine irgendwann gesagt, wir stoppen jetzt diese Gaslieferung. Was ist da genau passiert?
Ja, also dieses Schema, man könnte sagen, es war eine Art Subvention durch Gas. Das war ganz raffiniert, weil das Gas in Transnistrien landete, aber Chișinău in Rechnung gestellt wurde. Ja, und de facto war es eben gratis.
Das heißt, Moldau sollte das bezahlen?
Ja.
Okay.
Was es nicht getan hat. Aber es ist natürlich ein bisschen komplexer, weil mit dem Gas vor allem ein großes Gaskraftwerk in Transnistrien betrieben wurde und Moldau wiederum viel Strom von dort gekauft hat. Also indirekt.
Indirekt wurde dann doch Moldau beliefert. Aber was ist denn da passiert, als das Gas nicht mehr floss? Wie hat sich das ausgewirkt?
Das war der 1. Januar 2025 und es hat sofort eine Energiekrise ausgelöst, weil eben mit dem Gas das Kraftwerk betrieben wird, was fast den gesamten Strom für Transnistrien produziert und dann einfach kein Strom da war, die Menschen nicht heizen konnten, die Fabriken stillstanden, weil eben auch kein Strom da war. Also es hat wirklich eine gewaltige Wirtschaftskrise ausgelöst. Viele Menschen sind in ihre Datschen geflohen oder in die Dörfer oder haben Transnistrien verlassen. Und seitdem ist eben alles in so einem Schwebezustand, weil zwar kauft die Russische Föderation jetzt wieder über ein komplexes Schema Gas ein für Transnistrien, das auch dort landet, aber da kommt es immer wieder zu Problemen bei den Lieferungen. Dann ist wieder mal kein Gas da, dann ist wieder die Stimmung schlecht. Also die goldenen Zeiten sind vorbei. Dieses Schema, das gibt es eben nicht mehr. Und damit ist auch die Basis für die Wirtschaft in Transnistrien weggebrochen.
Aber was macht das genau mit den Leuten? Also sind die dann wütend auf die Ukraine, weil die Ukraine die Lieferung gestoppt hat? Oder sind sie sauer auf Russland, weil Russland sie quasi im Stich lässt und sie nicht weiter so subventioniert?
Die transnistrische Propaganda versucht natürlich, es so hinzustellen, dass die Ukraine schuld sei. Und das glauben auch sicherlich einige Menschen, aber die Personen, mit denen ich gesprochen habe in Transnistrien, die wissen ganz genau, was der Grund ist. Und da hat sich zum Beispiel ein junger Mann, mit dem ich gesprochen habe, auch überlegt, wie er eigentlich das Land möglichst bald verlassen kann, wohin er seine Familie bringen kann, weil es einfach keine Zukunft dort gibt, beziehungsweise eine sehr, sehr große Ungewissheit, was denn weiter passieren wird. Und zugleich verstärkt eben das Regime in Tiraspol seine Repressionen, also wer sich offen politisch äußert, Kritik übt, etwas Falsches in der Zeitung schreibt als Journalist, der hat mit immer mehr Repressionen zu rechnen. Also man möchte die Menschen irgendwie unter Kontrolle halten, weil man merkt, die möchten nicht mehr so recht.
Aber dann ist es doch wiederum praktisch. Du sprichst jetzt gerade junge Leute an, wenn die den Pass von Moldau haben. Ist das nicht für die auch eine Chance, über Moldau dann auch Zutritt zur EU zu bekommen? Es öffnet einem ja vielleicht auch andere Perspektiven, als in Russland Wehrdienst zu leisten.
Ja, das wird tatsächlich immer attraktiver, wobei natürlich Russland in der transnistrischen Propaganda immer noch das Land der Träume ist. Man kann dort zum Studium relativ leicht hinkommen. Es gibt Stipendien für junge Leute aus Transnistrien, damit sie an russischen Unis studieren können. Aber natürlich mit dem Internet informieren sich die jungen Leute auch über die tatsächliche Lage und viele ziehen es auch inzwischen vor, nach Chișinău zu gehen. Ich persönlich kenne auch mehrere Menschen, die in Transnistrien geboren sind, aber fürs Studium dann nach Moldau gekommen sind.
Auf jeden Fall mehr als 35 Jahre existiert dieses de facto Staatsgebilde schon. Wird weiterhin nicht anerkannt, aber die Leute haben ja vielleicht doch auch so eine Art Identität ausgebildet. Oder ist das nur Propaganda?
Natürlich, die Regierung versucht, diese transnistrische Identität zu konstruieren. Also sie behauptet, es gibt so etwas wie Transnistrien, okay, die dann wiederum Teil Russlands sind, aber das wird größtenteils belächelt. Aber ich glaube natürlich schon, dass bei vielen so eine regionale Verbundenheit da ist, so wie wir sie alle kennen. Also wenn wir irgendwo leben oder unsere Wurzeln haben, dann fühlen wir uns irgendwie damit verbunden. Aber das heißt auch nicht unbedingt, dass sie sich mit dem Regime identifizieren oder pro-russisch sind, sondern einfach, dass sie es vielleicht auch tragisch finden, was mit diesem Landstrich gerade passiert.
Wenn wir jetzt nochmal so einen Ausblick wagen, also Moldau hat den EU-Beitritt vor Augen. Wie wird dieses Transnistrien-Problem von der EU gesehen, könnte das ein Hindernis werden, weil man ja faktisch auch den russischen Einfluss immer noch mit einkauft?
Es ist ein großes Hindernis. Also wie gesagt, der russische Einfluss, der beschränkt sich nicht auf Transnistrien. Das ist einfach nur einer der Hebel. Und natürlich macht es aus Sicht der EU den Beitritt Moldaus sehr riskant und ungewiss. Weil entweder man nimmt Moldau ohne Transnistrien auf, was auch schon merkwürdig ist, weil einfach ein Teil des Staates dann nicht Teil der EU ist.
Und Moldau würde das auch nicht zulassen, ne? Nachdem sie jetzt 35 Jahre lang darauf beharrt haben, dass es ein Teil ihres Landes ist?
Ja, sie könnten sich schon darauf einlassen, weil der EU-Beitritt sehr, sehr wichtig ist für Moldau. Und die andere Option wäre ja zu sagen, man muss irgendwie Transnistrien vorher reintegrieren. Das ist eigentlich der Kurs, den jetzt Chișinău fährt. Es gibt eine spezielle Behörde für die Reintegration Transnistriens in die Republik Moldau. Aber es gibt keine konkreten Pläne, wie das aussehen soll. Also es wird einfach gesagt, das passiert. Und der wirtschaftliche Druck, der ist ja jetzt da. Also die Ukraine hat nach Beginn der Großinvasion seine Kontrollpunkte zu Transnistrien dicht gemacht. Waren und Personen können nur noch über Moldau Transnistrien verlassen. Also Transnistrien ist wirklich sehr abhängig von der Republik Moldau. Und Chișinău übt auch wirtschaftlichen Druck aus. Aber genügt das? Wir wissen es nicht. Und zum anderen, das sind Menschen, die über 35 Jahre in einem autoritären Regime gelebt haben, die größtenteils russischsprachig sind. Wie sollen die von heute auf morgen einfach sich als Moldauer identifizieren und in einer Demokratie, die Teil der EU ist, leben? Also da gibt es, glaube ich, noch viele, viele Hindernisse. Und ein Gesprächspartner von mir, der hat das Ganze tatsächlich mit der Wiedervereinigung Deutschlands verglichen und meinte, dass die großen Probleme vielleicht dann erst noch bevorstehen, weil man Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen hat und man das auch nicht unterschätzen sollte, diese mentale Prägung.
Das heißt aber, Moldau steht auch vor unglaublich großen Veränderungen. Also sollte es zu einem EU-Beitritt kommen und dann noch die Integration möglicherweise Transnistriens. Und zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, du warst jetzt schon mehrfach dort. Was war das Interessanteste für dich als Journalistin? Ich weiß auch gar nicht, warst du offiziell als Journalistin da unterwegs? Was war das Interessanteste für dich?
Ich war als Touristin dort, weil man Journalisten nicht mag. Also man braucht offiziell eine Akkreditierung der Behörden, Transnistrien, um dort arbeiten zu können, offiziell. Die erteilen sie natürlich nur Menschen, die das Regime loben oder, also sie wissen schon ganz genau, wen sie da reinlassen und wen nicht. Bei mir haben sie offensichtlich bisher keine guten Checks durchgeführt. Ich bin durchgekommen. Aber ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, war eben, dass hinter dieser propagandistischen Fassade, die man überall sieht, also man sieht auch überall russische Flaggen, weil das die zweite Amtsflagge Transnistriens ist. Man sieht die transnistrischen Flaggen, die rot-grün sind, mit einem Hammer- und Sichel-Symbol, viel sowjetische Symbolik, Lenin-Statuen. Also hinter dieser Fassade leben ganz normale Menschen, die ein gutes Leben führen möchten und die gerade in ihren Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, von denen viele auch sehr kritisch eingestellt sind dem Regime gegenüber, die das aber nicht offen äußern können.
Wer mehr wissen möchte, lest den Artikel von Jelisaweta Landenberger. Da steht noch viel mehr über die Hintergründe drin. Dankeschön, dass du da warst.
Danke dir.
So, die Stunde ist schon wieder rum. Zeit für den Ausblick für das nächste Heft. Annebrit und Albrecht, was erwartet uns denn im Augustheft?
Ja, Unmenge natürlich, wie wir auch bei diesem Heft hätten noch so vieles mehr erzählen können, aber das wollen wir ja gar nicht machen. Jeder kann reinschauen oder es bestellen, aber zwei Sachen vielleicht von meiner Seite aus nur, die im nächsten Heft kommen. Wir haben noch einen großen, großen Text, der die Auseinandersetzung der KI unter auch durchaus philosophischen Gesichtspunkten betrachtet. Auseinandersetzung auch aufnehmend zwischen dem, was der Papst als die große Auseinandersetzung mit dem christlichen Menschenbild beschrieben hat. Die Auseinandersetzung, inwieweit faktisch KI vielleicht den Menschen überflüssig macht, beziehungsweise ihn übersteigt. Das ist eine existenzielle Fragestellung, die taucht auf. Und ganz profan dagegen, aber auch nicht weniger für uns in Deutschland von Relevanz, natürlich die Auseinandersetzung mit der AfD, deren Sieg, so muss man es ja leider befürchten, in Sachsen-Anhalt immer näher kommt. Was das bedeutet, wie man vielleicht noch dagegen agitieren, beziehungsweise Politik machen kann. Oder wie Politik schon für die AfD gemacht wird, um sukzessive etwas vorzubereiten. Das wird auch im nächsten Heft vorkommen.
Ja, und dann schauen wir auch nochmal nach Lateinamerika, nämlich nach Kolumbien, wo jetzt ja gerade auch ein rechter Kandidat sehr knapp gewonnen hat. Und da schauen wir uns die Lage an, was das für das Land bedeutet, was tief gespalten ist zwischen dem rechten und dem linken Lager.
Ja, wieder viel zu lesen. Jetzt haben wir ja zum Glück ein bisschen Sommer und ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Also allen, die jetzt Sommerzeit haben, wünsche ich natürlich schöne Ferien und gute Lektüre.
Mit den Blättern unter dem Sonnensegel. Nichts ist schöner, als bei einem kühlen Getränk die Blätter in der Sonne bzw. im Schatten zu lesen. Manchmal gerade das Richtige für den Urlaub. Vielleicht. Ich hoffe sehr, dass die natürlich noch rechtzeitig kommen und dann nehmen sie mit.
Und euch beiden natürlich, Anne-Britt und Albrecht, herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Danke dir, Karin.
Danke dir.
Also allen einen schönen Sommer und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.